Domradio. Blick in die Bibel.
Von Montag bis Samstag sprechen wir hier über den Bibeltext des Tages. Dazu laden wir jede Woche eine Expertin oder Experten ein. Die Bibel steckt auch heute noch voller Botschaften, die wir gemeinsam entdecken. Ich bin Matthias, schön, dass ihr dabei seid. Heute ist Dienstag, der 3. Februar, und das ist euer Blick in die Bibel. Jeden Tag schauen wir im Domradio ins Buch der Bücher. Wir orientieren uns dabei an der sogenannten Leseordnung, weil man so systematisch die Bibel gut kennenlernt. Die Domradio-Expertin für die Bibel ist in dieser Woche Marion Haider, Theologin und Pastoralreferentin im Erzbistum Köln. Hallo, ich grüße dich.
Guten Morgen.
Ja, schön, dass du wieder dabei bist und dass wir wieder über die Bibel sprechen können. Gestern war ja das Fest Darstellung des Herrn. Heute ist der Gedenktag des heiligen Blasius und der soll ja gegen Halskrankheiten aller Art helfen. Das heißt, wenn man den Heiligen anruft, hofft man, dass man von Krankheiten verschont bleibt. Das ist so die Idee dabei. Und dafür gibt es sogar den sogenannten Blasius-Segen mit den gekreuzten Kerzen. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Das sieht ganz interessant aus. Marion, wie findest du denn diesen besonderen Segen und den Brauch rund um den Blasius?
Naja, also ich bin ja auch klassisch-katholisch im Rheinland sozialisiert worden und da muss man ja mal dazu sagen, dass ja schon im Volksmund der Blasius-Segen und das Aschenkreuz so ein bisschen wie das 8. und das 9. Sakrament sind. Ne? Das gehört halt dazu, dass man das empfängt. Und ich persönlich finde es einfach total schön, dass unsere Kirche auch so diesen Reichtum und diesen Glaubensschatz hat, dass es da einfach nochmal etwas gibt, einen besonderen Heiligen, einen besonderen Segen, den ich anrufen kann, den ich mir abholen kann, um einfach gestärkt und geschützt auch konkret in meinem Alltag irgendwie weitergehen zu können. Dass es nicht so was Abstraktes nur weit weg ist, sondern dass es diese Zusprüche und Zusagen auch immer wieder das ganze Jahr über gibt.
Und du hast gesagt, du bist katholisch geprägt oder klassisch sozialisiert. Du hast ja dann auch Theologie studiert, du bist Diplom-Theologin. Das ist akademisch die gleiche Ausbildung, wie die ein Pfarrer hat, oder?
Ja, genau, das ist bis heute so. Wir sitzen gemeinsam in den Vorlesungen und in den Seminaren und kämpfen uns zusammen durch die Prüfungen.
Und was war für dich so der Grund zu sagen, ich möchte Theologie studieren?
Da gibt es zwei Auslöser sozusagen. Also das eine ist tatsächlich die klassisch-katholische Sozialisation. Ich war Ministrantin in meiner Kindheit und Jugendzeit und später dann auch Leiterin. Und für mich war Kirche einfach immer ein Ort, ja, in dem ich schon auch geborgen wachsen konnte oder der mich irgendwie bestärkt hat und wo ich mich auch ausprobieren konnte, wo mir Dinge zugetraut worden sind, wo ich Verantwortung übernehmen konnte. Das hat mich so auf der praktischen Ebene gereizt und auf der theoretischen Ebene war es schon auch immer, dass ich ein großes Interesse daran hatte, mehr zu verstehen und mehr zu erfahren vom Glauben und so das, was dahinter liegt, vertiefter verstehen zu können. Und das ist auch etwas, was mich ins Theologiestudium geführt hat.
Und es ist ja ein wissenschaftlich anerkanntes Studium. Man muss alte Sprachen dafür lernen. Man wird mit Widersprüchen in der Religion konfrontiert. Wie war es für dich, akademisch sozusagen sehr kritisch auf Glaube und Religion zu schauen?
Ja, man fragt sich zwischendurch auch öfter, ob das jetzt tatsächlich eine gute Entscheidung war und ob man das jetzt wirklich alles so wollte. Es ist schon herausfordernd. Und also es gibt Leute, die sagen, wenn man nicht zwischendurch im Theologiestudium wirklich mal gezweifelt hat, dann hat man auch nicht richtig studiert. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich so weit gehen würde, zu sagen, du musst auf jeden Fall zweifeln, sonst hast du nicht richtig studiert. Aber es ist eben schon so, dass natürlich das akademische Studium und das Lernen über Theologie auch die eigenen Glaubenswahrheiten oder die eigenen Gottesbilder schon nochmal hinterfragen und durchschütteln. Und ja, das war mitunter wirklich herausfordernd. Und aber dafür, das habe ich selber auch in meiner Studienzeit so erlebt, ist das Mentorat einfach auch nochmal so ein wichtiger Ort, weil das eben neben der akademischen Bildung dann nochmal Raum bietet, auch über persönliche Fragen in Austausch zu kommen, auch mit Gleichaltrigen, die auch in der gleichen Situation stecken. Und das war für mich auch ein Ort, der mich sehr bestärkt hat und der mich dann nochmal geerdet hat, würde ich mal sagen, in allem intellektuellen und akademischen Bestreben auch.
Wir haben ja schon über Blasius und Heilungen oder erhoffte Heilungen, Verschonungen gesprochen. Da legen wir jetzt noch einen drauf. Wir schauen jetzt in die Bibel. Wir hören das Markus-Evangelium aus dem Neuen Testament. Da heilt Jesus gleich zwei Menschen. Das ist durchaus spektakulär, aber vorher wird er einmal ausgelacht. Was steckt dahinter? Wir hören jetzt das Markus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 21 bis 43.
Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit fuhr Jesus im Boot an das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber, und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn.
Während er noch am See war, kam einer der Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte: »Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf. damit sie geheilt wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon 12 Jahre an Blutfluss litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Und sofort versiegte die Quelle des Blutes und sie spürte in ihrem Leib, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten, deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ keinen mitkommen außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Tumult sah und wie sie heftig weinten und klagten, trat er ein und sagte zu ihnen, warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber warf alle hinaus und nahm den Vater des Kindes und die Mutter und die, die mit ihm waren, und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm, Talita, komm. Das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Die Leute waren ganz fassungslos vor Entsetzen. Doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben.
Wir schauen heute ins Markus-Evangelium. Im 5. Kapitel heilt Jesus gleich 2 Frauen. Wir haben es eben gehört. Marion, Wunder gibt es immer wieder, so heißt ein bekannter Song. Aber wie verstehst du denn die Heilung der 2 Frauen?
Ja, das sind ja 2 sehr unterschiedliche Erzählungen. Und ich glaube, das größte Leid der Frau, die unter Blutfluss leidet seit 12 Jahren, besteht halt eben darin, dass sie im Grunde genommen seit 12 Jahren tatsächlich auch gesellschaftlich ausgegrenzt war. Wir hatten das schon mal Anfang der Woche, dass eben die Frage nach Reinheit und nach Unreinheit in den damaligen gesellschaftlichen Vorstellungen eine große Rolle gespielt hat. Und Frauen, die geblutet haben, waren eben unrein und wurden ausgegrenzt tatsächlich gesellschaftlich. Sie durften keinen Kontakt haben, sie durften nichts berühren, weil das, was sie berühren, wird eben auch durch diese Berührung unrein. Und da finde ich es halt schon auch sehr spannend, dass Jesus in diesem Gedränge, das hören wir ja auch, merkt, dass jemand sein Gewand berührt hat. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin im Gedränge unterwegs, dann werde ich ja ständig irgendwie berührt. Aber er registriert das. Er registriert, dass diese Frau sein Gewand berührt und wendet sich ihr zu. Und ich glaube, er hört in diesem Moment ihren Hilfeschrei. Also sie weiß vielleicht auch, das ist meine letzte Hoffnung, die vielleicht meinem Leben eine Wendung bringen kann, dass ich nicht mehr unter dieser Krankheit leide, dass ich nicht mehr unter dieser Ausgrenzung und dieser Isolation leide. Sie wendet sich ihm zu, obwohl sie weiß, dass sie es eigentlich nicht darf. Deswegen zittert sie dann ja auch vor Angst. Das hören wir auch im Text. Aber Jesus verstößt sie eben nicht oder klagt sie an, sondern er wendet sich ihr zu. Und es geschieht auch nicht das, was eigentlich erwartet wird, nämlich dass die Unreine sozusagen den Reinen berührt und er dadurch auch unrein wird, sondern nein, es geschieht das Gegenteil. Durch die Berührung mit Jesus wird die Frau geheilt. Und sie wird wieder gesund.
Also das ist ein Riesenschritt und man könnte sagen, bei der zweiten Heilung verschiebt Jesus die Grenze noch weiter, weil er überwindet zumindest für den Moment den Tod, nämlich das gestorbene Mädchen ist auf einmal wieder lebendig. Wie kann man das verstehen?
Ja, ich glaube, das kann man kaum verstehen. Das ist auch das, was der Text uns ja nochmal weiter erzählt. Aber ich glaube, es geht hier tatsächlich auch nochmal diese Vollmacht und die Wirkmächtigkeit Jesu zu unterschreiben. Also, dass er eben nicht nur die, ich sag mal, menschengemachten oder durch Gesetze gemachten Grenzen verschiebt und überschreitet, sondern dass er hier auch im Grunde die Grenze des Lebendigen überschreitet und dass seine Wirkmächtigkeit so groß ist, dass er eben auch vom Tod jemanden zurückholen kann.
Und welchen Impuls würdest du aus diesem Evangelium uns heute mitgeben?
Dass es wichtig ist, dass wir uns einander zuwenden und dass wir die Not der anderen sehen. Und selbst wenn wir die materiell oder so nicht lindern oder nicht aufheben können, dass es manchmal einfach schon entscheidend ist für diejenigen, die in Not sind, dass sie das Gefühl haben, dass sie wirklich gesehen werden. Und da reicht ein Lächeln, ein gutes Wort oder eine Nachfrage, was kann ich denn für dich tun?
Wunder gibt es immer wieder, vor allem in der Bibel. Die heutige Textstelle hat uns Marion Heide erklärt. Sie ist Theologin im Erzbistum Köln. Ganz vielen Dank und ich freue mich auf morgen. Da erlebt Jesus das krasse Gegenteil zu heute. Ihm glauben die Leute schlicht nicht. Was dahinter stecken könnte, darüber sprechen wir, wie gesagt, morgen. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Dankeschön.
Der Blick in die Bibel, immer montags bis samstags als Podcast auf domradio.de.